Hallo, wir sind zweite Runde Tribus Remix. Hurra, hurra. Wo ist der frenetische Applaus? Nimmt das überhaupt auf?
Ja.
Ja, okay, wir nehmen auf. Genau, wir sind in der zweiten Runde und wie der Roy schon sagt, wir sind faule Säcke. Hat er gut erkannt. Wir haben einfach mal alle anderen arbeiten lassen und machen jetzt so weiter. Wir haben ein wunderschönes rotes Körbchen. Ach so, wir haben auch noch einen Hashtag der Woche. Habe ich aber vergessen.
Jetzt, also nochmal, herzlich willkommen bei Remix.
Das habe ich gesagt, das habe ich nicht vergessen. Er musste mich jetzt immer mal Mikro klauen, deswegen kann ich das gut kontrollieren.
Wir befinden uns auf der Tribus-Konferenz.
Auch das habe ich gesagt. Jude, hast du überhaupt zugehört?
Mein Name ist Jason.
Das habe ich nicht gesagt. Weil who cares? Ja, also die Remix-Leute sind da, die Tribus-Leute sind da und er versucht nur Zeit zu schinden, weil er auch das...
Gedankengold, Gedankengold.
Hashtag der Woche. Na, endlich jemand hat aufgepasst. Genau. Gedankengold, Gold, Gott, Gold. Gold, Gedankengold, Hashtag der Woche.
Wir spielen heute ein Spiel. Das Hutspiel. Körbchen. Das ist heute ein Körbchenspiel. Die Körbchengröße ist ausreichend.
Versautes Stück. So, jetzt erkläre ich das Spiel, ist ja nichts. Also, wir haben die Lisa und die Zwanche gebeten, aus unserem wunderschönen Körbchen immer einen Zettel zu ziehen. Die Zettel wurden hoffentlich von allen Leuten ausgefüllt. Da stehen irgendwelche Dinge drauf und die dürfen jetzt gleich alle Leute kommentieren. Richtig.
Und wenn es langweilig wird, dann müssen Lisa und Zwanche ein neues Zettelchen ziehen.
Verantwortung macht! Lisa freut sich, Zwanche guckt skeptisch. Das wird super! Also, sollen wir noch mehr? Nee, kann losgehen, ne? Es geht los.
Zwanche?
Oh, wie aufregend das ist. Okay, Leute, ihr hättet ordentlich schreiben sollen.
Okay, Entschuldigung, so schlecht ist es nicht geschrieben. Warum ist euch uns Übernatürliches so unangenehm?
Ui, tja, Jason, einfach mal die Fresse vorhalten, ne? So, das ist natürlich schwierig, wer ist denn gemeint? Wem ist das besonders unangenehm?
Da stand euch uns.
Ach so, euch uns. Der Rolf will was dazu sagen, hörte ich.
Ich wollte nur sagen, es bezieht sich bestimmt auf das, was Jason gerade gesagt hat, vor 10 Minuten oder 20. Also muss er antworten.
Den hören wir doch immer labern.
Ich fange an, aber nur diesmal. Also für mich ist einmal die Sache, dass ich selber verschiedene Erfahrungen im christlichen Bereich hatte, wo ich große Fragezeichen gemacht habe. Also diese Benny Hinn-Veranstaltung in Berlin vor 15, 20 Jahren, da war ich auch und fand das, was da passiert ist, ein großer Humbug. Muss ich einfach so sagen, ist so meine Sicht. Da sind Leute aus dem Rollstuhl aufgestanden, die wir persönlich kannten und die eben aus Altersschwäche im Rollstuhl sitzen, die aber eben noch laufen können. Und das war sehr, sehr seltsam. Oder Leute, die dann auf einmal von Asthma geheilt worden sind und der Beweis war, dass dann Mädchen irgendwie 30 Meter durch die Halle laufen konnte, ohne tot umzufallen. Oder das, was ich am krassesten fand, war, dass dann Benny Hinn eine Vision hatte für ein paar Leute, die dann auf der Bühne waren. Irgendwer von euch hat irgendwas, irgendeine Krankheit. Und sie hatten nichts. Und sie wussten nicht, was sollen wir tun? 10.000 Leute gucken zu. Und dann meinte der Mann, ich hatte irgendwann mal Probleme mit dem Knie. Perfekt. Schakalaka, bumm, und dann, du bist geheilt. Und er lag auf dem Boden und die Halle ist ausgeflippt, weil der Typ geheilt wurde. Und so, und das sind jetzt eben Erfahrungen, die mich sehr, sehr skeptisch gemacht haben. Und generell finde ich, das hatten wir auch letzte Woche vor 10 Minuten besprochen, also diese Idee, dass Theologie und Alltagsleben irgendwo auf einer Ebene sein müssen. Das muss irgendwie miteinander was zu tun haben, das muss irgendwie miteinander klappen. Und so auch aus prozesstheologischer Sicht eben diese Idee, dass Gott eben nicht völlig unabhängig von der Welt ist, sondern dass sowas wie Naturgesetze auch eben für Gott gelten. So, das ist ein Satz, den viele, glaube ich, gerade aus dem evangelikalen Lager so nicht sagen könnten. In der Prozesstheologie macht das aber wiederum Sinn. Und zwar eben, weil man eben sagt, die Naturgesetze ist entstammen aus Gottes Liebe. Das ist Gottes Art und Weise, die Schöpfung zu lieben. Das ist ein Geschenk an die Schöpfung, damit die Schöpfung funktioniert. Und Gottes Geschenke können nicht zurückgenommen werden. Das ist so der Ansatz von Tom Orr zum Beispiel. Und deswegen, dass man Theologie und also Gott und Naturgesetze irgendwie zusammendenken muss. Und in der Prozesstheologie ist eben Gott nicht in der Lage, um die Naturgesetze zu manipulieren. Und da muss ich sagen eben, das trifft auf mein Alltagsleben, trifft das ziemlich stark zu. Das erlebe ich sehr, sehr häufig. Das Problem, und deswegen ist es mir unangenehm, das ist ja eine recht einfache Art und Weise, die Welt zu sehen. Okay, die Naturgesetze gelten. Das Problem ist, glaube ich, dann, dass man auch in der Prozesstheologie eben sagt, Gott ist in der Welt wirksam, Gott kann durch Synergien wirken und dadurch können Dinge entstehen, die man als wundersam denken kann. Also das Spannende an der Prozesstheologie ist, dass hier Wunder und Naturgesetze zusammengedacht werden. Das ist für mich nicht immer stimmig, was da gesagt werden, aber man kann vielleicht so einen Satz sagen, uns sind die Grenzen dessen, was Gott möglich ist, nicht bekannt. Und das führt eben dazu, dass es Prozesstheologen gibt, die ganz abgefahrene Geschichten erzählen, die man sonst eher aus dem charismatischen Bereich kennen würde. Und deswegen sagen viele auch, Prozesstheologie ist jetzt eine Sache, die sozusagen postliberal ist, weil, das ist auch ein scheiß Begriff, aber was man damit eben sagen will, ist, in der liberalen Theologie, was auch immer das ist, hat man das sehr, sehr einfach gehabt. Es gibt die Naturgesetze, das ist das, was ist und alles, was in der Bibel darüber hinausgeht, ist eben Mythos und muss abgelehnt werden. In der Prozesstheologie wird das Ganze wieder ziemlich messy, ziemlich verrückt. Und das aber ist aber auch irgendwo das Leben, weil die Geschichten, die da teilweise erzählt werden, von Leuten, die durch Gebet geheilt werden, also da wird wirklich dann von Wundern erzählt, da wird von Dingen erzählt, die spooky sind. Und ich bewege mich da irgendwo zwischen und habe da auch noch keine, wie soll ich sagen, ich habe da keine gefestigte Spiritualität. Ja, also ich habe wirklich Probleme hinzugehen und zu sagen, pass auf, du bist krank, ich bete dafür. Ich weiß aber, dass es prozesstheologisch Sinn machen würde. So, das vielleicht dazu. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ja.
Also ich habe Anfang der Woche einen Mann getroffen, so einen ganz spannenden Typen, der eine wilde Vergangenheit hinter sich hat, im Gefängnis gesessen hat und so weiter. Das ist aber jetzt gerade nicht so relevant, sondern der war, also erstmal, er hat, ich sag mal, eine im wirklich positivsten Sinne naive Spiritualität, also einen sehr einfachen, sehr von Herzen kommenden Glauben. Also so nach, er bittet sich von Gott Antworten auf Fragen und guckt dann, wo er zum Beispiel in der Bibel Bibelstellen bekommt oder andere Sachen. Und hat dabei eine total große Liebe zu Menschen und ist überhaupt nicht verurteilend. Aber was ich sagen wollte, ist, dass er schon eine sehr, also er ist offen für direktes Reden Gottes und er erlebt das auch. Also er hat zum Beispiel, war er irgendwie in Afrika und hat seinen irgendwie, hat er da mit irgendwem gesprochen, der ihm gesagt hat, dein erstgeborener Sohn wird dies und das. Er hat irgendeinen Namen gesagt, den ich nicht mehr weiß. Und 10 Jahre später oder irgendwas, als er lang wieder zu Hause war und seinen Sohn taufen lassen wollte, sagte plötzlich der Pastor, er hat das Gefühl, Gott sagt ihm, dein Sohn ist das und das und hat diesen Namen, diesen Begriff benutzt. Also der kann es nicht gewusst haben, und es ist auch extrem unwahrscheinlich, dass es Zufall ist. Und sowas macht mich, also ich habe immer große Probleme, sowas zu akzeptieren, aber ich höre das jetzt von so einem Menschen, der vertrauenswürdig ist. Und ich glaube ihm das natürlich, also ist ja klar. Und das lässt mich wieder fragen, wie eng ist eigentlich dein eigenes Denken an solchen Stellen. Aber was mich sozusagen, diese Skepsis, die mich immer bei sowas befällt, ist die Frage, die bei mir immer sofort aufploppt, was daran ist denn Naturwissenschaft schöpfungsimmanente, wie sagt man, Mechanik, also Selbstheilungskräfte zum Beispiel oder einfach irgendwas anderes. Und was ist wirklich übernatürlich? Woher weißt du eigentlich, was das eine ist und was das andere? Und warum verkauft ihr alles als das Übernatürliche? Und das, damit habe ich immer, das, da ist immer so ein kleiner Archivar in meinem Kopf, der sagt, das kann doch nicht sein. Dadurch bin ich total skeptisch gegenüber sowas und es tut mir gleichzeitig total leid, dass ich demgegenüber skeptisch bin. Versteht ihr?
Ich muss jetzt mal gleich direkt hier reingrätschen, weil genau darüber habe ich mir auch gerade Gedanken gemacht. Und meine neue Theorie ist, es gibt nichts Übernatürliches, weil alles, was existiert, ist Natur. Und alles, was passiert, ist Teil der gleichen Welt. Es gibt nicht zwei Welten. Es gibt nicht die physische Welt und die geistliche Welt, sondern es gibt einfach nur diese eine Welt. Und alles, was passiert, ist Teil der Natur. Und deswegen ist auch das, was wir übernatürlich nennen, auch in irgendeiner Weise natürlich. Und die Naturgesetze haben wir natürlich auch nicht alle im Vollen und Ganzen durchschaut. Und gerade auch ne, die Quantenmechanik und was da auch immer an neuen Erkenntnissen kommt, ist auch oft sehr überraschend und sehr verwirrend. Und wer weiß, ne, was nicht doch irgendwie, ob nicht doch alles irgendwie irgendwelchen Ordnungen folgt, die wir halt einfach auch nicht durchschauen. Und deswegen fand ich es cool, dass du fast den gleichen Gedanken hattest.
Das ist doch mal sehr prozesstheologisch, finde ich gut.
Okay. Also ich finde, da spielt noch eine andere Sache mit rein. Und zwar, ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber das hat für mich ganz viel auch damit zu tun, was lässt Gott überhaupt zu oder wo mischt Gott sich überhaupt ein? Also ich habe da sind wahrscheinlich 99% der Christen einig, dass Gott sich nicht um Parkplätze kümmert, im Normalfall. Und ich würde, glaube ich, ausschließen, dass Gott das kann. Also ist das, also so. Und bei mir hängt aber sofort die Frage dahinter, warum, wenn Gott sich um meinen Parkplatz kümmert, warum stirbt irgendwie 3 Straßen weiter irgendwer an irgendwas? Oder Kinder in Afrika verhungern? Also diese klassische Theodizee-Frage finde ich total immanent, wenn man diese Schöpfungsordnung? Also die geordnete Schöpfung verlässt und irgendwie diese Ausnahmen auf Gott zuschreibt. Ne? Weil dann ist die Frage, ja, warum denn das jetzt? Warum dem weißen heterosexuellen Mann seinen Parkplatz für seinen großen SUV irgendwie zur Verfügung stellen und da verhungern die Menschen? Und ich habe neulich mal, das fand ich für mich total hilfreich, hat mal jemand gesagt, Gott macht, also greift nicht ein in irgendwie die Natur, aber er bewegt Herzen und er lockt Herzen. Und das, finde ich, hat mir total geholfen.
Prozesstheologisch einwandfrei.
Ganz schnell noch ein Gedanke. Warum sollte Gott mir einen Parkplatz freihalten, wenn er nicht mal für die Geburt von Jesus einen Hotelplatz freigehalten hat?
Don, don, don! Mic drop!
Also ich würde gerne, ich spreche mal von mir aus, ich erhebe daraus keine Allgemeingültigkeit, sondern vielleicht ist es auch mein Wunschdenken. Ich würde mir wünschen, dass Gott in mein Leben eingreifen kann, das über mein Verstehen hinausgehen kann und über das, was ich so in der Schöpfung erklären kann. Ich bin nicht gut genug in Prozesstheologie, um zu wissen, ob das jetzt einwandfrei ist, aber es ist von mein Unwohlsein zum Übernatürlichen, daher kam mir die Frage, kommt daher, dass vieles, was als übernatürlich beschrieben wird, häufig in so großen Massenveranstaltungen dargestellt wird, Und da habe ich immer meine Skepsis, inwieweit ist da nicht irgendwie eine Massensuggestion am Spiel, wo da im Prinzip genau dasselbe bewirkt werden kann. Ich will aber nicht ausschließen, dass für mich und für meinen kleinen Glauben Gott Möglichkeiten hat, zu mir zu reden und in mein Leben einzugreifen, was ich eben nicht mit Naturgesetzen erklären kann. Wo Gott einfach größer ist als das, wie ich es verstehen kann. Vielleicht werde ich es in 300 Jahren mal verstehen, wenn ich irgendwo wieder auftauche oder was weiß ich was. Aber momentan ist es so, dass ich schon glaube, dass Gott größer ist als seine Schöpfung und auch als die Gesetze, die er da geschaffen hat. Und im Prinzip kann er zu mir reden und zu mir durchscheinen, durchgreifen, eingreifen in mein Leben, wie er halt Bock hat.
Also, das war schön, wir nehmen mal einen neuen Zettel, wenn ich jemand gerade noch was sagen möchte. Nein, du darfst nicht. Der Uli will.
Also ich kann nicht sagen, dass ich übernatürlich blöd finde oder schlecht finde. Und ich glaube, es ist auch müßig, darüber zu philosophieren, inwiefern ist übernatürlich trotzdem noch natürlich oder... wo sind da die Grenzen? Ich glaube, das sprengt sowieso unsere Vorstellungskraft. Ich glaube, konkreter geht es eher darum, um die Frage, kann ich es erleben, dass Gott in meinem Leben eingreift? Oder dass ich Dinge erlebe, die passieren, wo ich merke, da hat mich nichts gemacht, sondern ich glaube, da hat Gott was gemacht. Oder es scheint so, dass jemand anders was gemacht hat, was ich nicht beeinflussen kann. Und das ist eigentlich eine Sache, die wünsche ich mir schon. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn ich erlebe, dass Gott zu mir redet, das ist, ich sage jetzt mal, für einen normalen Menschen in Deutschland schon tendenziell übernatürlich, so würde ich das bezeichnen. Und das wünsche ich mir total. Das erlebe ich manchmal und das ist dann ziemlich cool. Ich habe auch erlebt, wie Gott in meinem Leben eingegriffen hat, Dinge gemacht hat, die echt nicht normal sind. Also um es praktisch werden zu lassen, wir hatten so eine Situation, dass wir ein paar Jahre lang gesagt haben, okay, wir machen uns von Gott finanziell abhängig und dann war halt der Punkt, okay, wenn es eng wird finanziell, dann pumpen wir nicht Leute an, sondern beten. Und das haben wir gemacht als junge Familie und das letztendlich 4 Jahre lang durchgezogen und da sind ein paar Dinge passiert, die sind abgefahren gewesen. Also wir hatten einen Freitag, war meine Frau einkaufen beim Aldi, musste den ganzen Wagen wieder ausleeren, weil das Konto leer war und sie nicht zahlen konnte mit der Karte. Da kam ein Bruder zu Besuch, wir haben irgendwie noch aus dem Gefrierfach gelebt das Wochenende und am Montagmorgen haben wir einen Brief von einem Onkel von mir, mit dem ich so gut wie gar nichts zu tun habe, im Briefkasten, da sind 200 Euro drin. Wo ich denke, das ist nicht so normal. Oder das ist nicht, das kann ich nicht erklären mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Oder da glaube ich, hat Gott was getan. Und ich glaube, den Mut, sich von diesem Gott abhängig zu machen und zu erwarten, dass Gott eingreift, den finde ich total gut. Und den wünsche ich mir, weil das ist letztendlich gelebte Beziehung zu diesem Gott, an dem ich glaube. Und ich glaube, es geht nicht darum, diese mega Wunder-Heilungsgeschichten, sondern es geht eher darum, dass ich Gott reden hören kann und dass ich so erlebe, wie Gott da ist, präsent ist in meinem Leben. Und das wünsche ich mir mega. Und da glaube ich auch dran, dass das Realität ist. Und da habe ich auch keine Angst.
Das ist genau gemeint mit diesem Gott bewegt Herzen. In dem Fall jetzt das Herz dieses Onkels. Und für mich stellt sich dann direkt die Frage, manchmal bin ich vielleicht derjenige, der den Gott bewegen will, irgendwas zu machen und höre ich das dann auch, beziehungsweise höre ich es und mache ich es auch? Oder ignoriere ich das dann? Bin zu bequem oder was auch immer? Ich glaube, oft genug.
Ich finde, ich sag nochmal, Prozesstheologie. Das ist für mich der spannendste Punkt an Prozesstheologie, weil die die Kernaussage von Prozesstheologie ist, dass Gott in jedem Moment mit jedem Bestandteil der Schöpfung in einem Gespräch ist, also ständig redet. Das ist die Kernaussage. Und also mit dem ganzen naturwissenschaftlichen Naturgesetzen und so, da bin ich wirklich, finde ich alles schwierig und ich höre da unterschiedliche Ansätze und so richtig befriedigt, überzeugt mich das da alles nicht. Aber diese Idee, Gott redet und es kommt darauf an, dass ich dieses Reden wahrnehme und mich diesem Locken dann aussetze und dem folge. Das finde ich ist, das ist ja letztendlich aber nicht nur Prozesstheologie, sondern das ist Christentum, glaube ich. Es fängt auf der ersten Seite der Bibel an, ja, Gott sprach und es wird. Das ist die Art und Weise, wie Gott in der Welt aktiv ist, glaube ich. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als eben sich davon mitreißen zu lassen. Ich mag das deswegen, andere Geschichten zu hören von Leuten, die auf Gottes Stimme hören. Und da kann ich sehr, sehr viel mit anfangen.
Das heißt, wenn wir eigentlich alle anfangen würden, mehr auf Gott zu hören, könnte doch mehr passieren. Weil wenn Gott permanent redet, dann ist Zuhören erstmal angesagt. Und ich glaube, dann wäre es ja, also dann kriegen wir auch mehr mit.
Also ich glaube, dass man sogar, das ist Evolution, so verstehe ich das. Ja, Gott sprach und dann, also das ist ja der erste Schöpfungsbericht, dann entsteht Leben. Irgendwelche Amöben finden zusammen, das ist die Antwort darauf. So, viel, viel später spricht Gott etwas über Sklaverei, über Kinderhandel. So, keine Ahnung, was Gott heute spricht, ja, aber wenn Menschen eben anfangen, darauf zu hören, dann passieren Dinge oder sie passieren eben auch nicht. Aber das Spannende ist eben, das ist Tribus, das letzte Tribus gewesen, da ist es mir sehr, sehr bewusst geworden, bei dieser Stadtführung, die wir damals gemacht haben, die Geschichte erzähle ich kurz, weil da war das nämlich so, dass wir uns eine Straße in Düsseldorf angeguckt haben, wo die linke Szene auf eine bestimmte Sache gehört hat, sage ich jetzt mal. Da ging es um Wohnungsnot oder um Wohnraummangel. Die Christen in Düsseldorf haben es, glaube ich, nicht gecheckt, aber die linke Szene hat es gehört. Und für mich ist da dieser Vers wichtig geworden, wo Jesus einmal sagt, wenn diese nicht hören, dann werden die Steine, the rocks will cry out. Ne? Also irgendwer wird schon die Stimme hören, hoffentlich. Ne? Die Frage ist, sind wir Christen, die es hören? Ne? Die es hören sollten? Ja. So.
Wir haben das Hören ja auch nicht gepachtet.
Zum Glück. Kann man auch viel zu sagen, aber machen wir mal weiter.
Mal sehen, was als nächstes kommt. Bestimmt was über Prozesstheologie.
Ach, bald.
Braucht die Welt Gemeinde? Ganz im Ernst. Punkt, Punkt, Punkt.
Dude, war das von dir? Du alter Ketzer.
Die Welt braucht vielleicht nicht unbedingt Gemeinde, aber die Welt braucht Gemeinschaft, weil Menschen ohne Beziehung funktionieren nicht.
Und das wollte ich auch sagen.
Da finden sich dann Formen von Gemeinschaft, die sich irgendwie entwickeln. Und Gemeinde ist eine Form dieser Gemeinschaft. Die kann gut oder negativ sein. Aber Gemeinschaft brauchen wir. Punkt. Was jetzt ein Todwürger?
Nee, ich finde das voll gut. Ich sehe das auch voll so. Kann man sogar so stehen lassen. Was ich aber da drin als Herausforderung finde, ist zu überlegen, wie kann Gemeinde Gemeinschaft sein? Und wie können wir uns als Gemeinde halt eben auch bewegen, verändern und auch weiter wachsen, um halt eben auch in unserer heutigen Zeit das, was benötigt wird an Gemeinschaft, auch zu bieten. Also so, man ist oft so gewohnt, dass, also es ist immer so schwierig, habe ich das Gefühl, Gemeindetradition in der jeweiligen Epoche auch angepasst auszuleben. Macht das Sinn? So, denke ich.
Also für mich ist auch dieser dieser, ich glaube, recht pietistische Begriff der geistlichen Zurüstung auch noch nicht ganz vom Tisch. Also,
was soll das denn sein? Nee, jetzt sag mal, was soll das sein?
Naja, also einfach, dass ich, also dass wir zusammen lernen und lehren, wie es der Adam mir gestern schön gesagt hat und vorgestern und heute, dass man einfach Neues lernt über Gottes Wirken, über die Welt, über unsere Aufgaben, damit man dann auch gestärkt rausgeht und auch mal die Sachen anpackt und was tut.
Dafür kannst du ja einen Podcast hören, Remix oder so.
Ja, ja, oder?
Brauchst du dafür Gemeinde? Nein, aber ich meine, das ist ja die kontroverse Frage. Ne? Also gibt es andere Formate, die Gemeinde ersetzen?
Also ich finde, es gibt auch für mich auch Internetgemeinden. Ne? Also so eine Podcast-Community kann auch die Funktion erfüllen, die eine Ortsgemeinde mit einem Gebäude erfüllt.
Das ist schwer, in der Internetgemeinde Abendmahl zu feiern oder Taufen durchzuführen oder alle anderen Dinge, die man sonst so als Gemeinde macht. Also ich glaube, dass Gemeinschaft auch nicht nur einfach auf so einem abstrakten, theoretischen Niveau stattfinden kann, weil dann sind wir uns immer alle sehr, sehr einig und sehr nah und herzensverbunden, sondern da, wo wir auch wirklich zusammenkommen und mal gemeinsam zusammenarbeiten. Und wenn es nur darum ist, eine Probe für einen Gottesdienst zu machen oder sowas, da fliegen manchmal ordentlich die Fetzen. Und darin dann auch das umzusetzen, was wir am Sonntag vorher gehört haben, da wird es dann relativ konkret. Deswegen glaube ich, ist es nicht gut, ist meine Meinung, nur sozusagen das Format zu haben, wir sitzen alle vor unserem Rechner und konsumieren Gemeinde. Gemeinschaft hat was damit zu tun, was gebe ich dazu bei? Und das muss in irgendeiner Weise, muss das materiell sein, das muss anfassbar sein, das muss vor Ort mit Menschen geschehen.
Ja, weil ich denke, eine Gemeinde hat eigentlich auch die Funktion, um sich herum zu verändern und um Umfeld um sich herum zu verändern. Und dafür muss man ja irgendwie auch irgendwo sein. Was mir dazu noch einfällt, was ich persönlich an Gemeinde auch gar nicht schlecht finde und eigentlich wichtig finde, ist, ich habe Freunde, die kennen eigentlich nur Leute in ihrem Alter und irgendwie nur Leute, die irgendwie so sind wie sie. Und ich finde das doch immer ganz spannend, irgendwie in der Gemeinschaft zu sein mit Leuten, die mit ganz verschiedenen Generationen, mit ganz unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Herkünften oder mit unterschiedlichen Vergangenheiten und irgendwie ist man aber zusammen und kommt auch irgendwie klar oder auch nicht, aber hat irgendwie was zu arbeiten. Das finde ich irgendwie auch einen ganz großen Gewinn, den man auch nur oder besonders so auch hat.
Ich hätte da zwei Gedanken zu. Also einmal Gemeinde oder ist ja die Frage, ist da Ortsgemeinde gemeint oder ist Kirche Ecclesia gemeint, als Gemeinschaft der Christen, der Gläubigen. Das würde ich sagen, ist, also wir alle sind irgendwie Gemeinde und dann versammeln wir uns halt an unterschiedlichen Orten. Manchmal zu zweit im Café, manchmal als feste Gemeinschaft regelmäßig, wie hier. Und das ist beides irgendwie, da kommt halt Gemeinde zusammen. Weil wir ganz schnell in der Gefahr sind, Gemeinde auf ein Ort oder Veranstaltungsformat zu reduzieren. Und das Zweite, und da habe ich gerade bei dir dran gedacht, stimmt schon, aber ich würde sagen, das kann schon auch, das muss nicht haptisch sein. Das muss, ich würde zustimmen, dass Gemeinde, also als Versammlung von Christen oder wenn Christen sich treffen, auch irgendwie was eine Wirkung haben sollte langfristig auf die Außenwelt, aber das kann auch im digitalen Kontext erfolgen. Also nur so als Beispiel bei Jesus.de, wo ich lange gearbeitet habe, da gibt es einen Kreis von Leuten, die haben ein bestimmtes Forum betreut oder tun das immer noch, zum Beispiel, also verschiedene Sachen, aber eins davon ist Missbrauch in der Kindheit, ein anderes ist für Selbstverletzer und das ist auch ein Stück Gemeinde für diese Menschen geworden, die sich da angemeldet haben und die diskutieren da natürlich nicht, sondern die tauschen sich aus, die lernen sich kennen, die treffen sich teilweise dann auch nach vielen Jahren mal in echt irgendwo, manche. Aber manche auch nicht und trotzdem ist das ein wahnsinnig hilfreicher Abschnitt ihres oder Teil ihres Lebens. obwohl es nur digital ist und nicht haptisch. Also da würde ich jetzt, ich würde nicht das sozusagen darauf konzentrieren, dass es unbedingt wirklich man sich physikalisch treffen muss. Aber dieses Konsumieren, da wäre ich ganz bei dir. Also es geht nicht darum, sich vor den Fernseher zu setzen oder vor den Computern einfach nur irgendwas zu kriegen, sondern es ist immer Austausch und Geben und Nehmen.
Ja, ich würde dir zustimmen bei dem Thema, dass man auch digital durchaus Foren schaffen kann, die sehr hilfreich sind und wo sich Gruppen zusammenfinden. Ich weiß aber nicht, ob die Diskussion jetzt zu weit führen würde, wenn man anfangen müsste zu definieren, wie verstehen wir Gemeinde. Also man müsste eigentlich das grundsätzlich mal definieren, weil ist jede Gruppe von Interessengemeinschaften, ist das Gemeinde? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte eventuell die Frage sprengen, jetzt Gemeinde zu definieren.
Der David Brazel, Hilfe, ich habe zwar noch keine Alkoholintus, aber schon Wortfindungsstörung. Der David Brazel, der hier auch den einen oder anderen Talk gemacht hat und jetzt gerade auch einen Workshop macht, hat beim letzten Tribus damals eine Frage gestellt, die daran anknüpft. Und zwar hat er eben gesagt, müssen wir Gemeinde neu definieren? Die bewegt mich immer noch, habe ich keine Antwort drauf, aber ich wollte zumindest mal in den Raum stellen.
Cool, ich habe jetzt die Moderationsrolle. Geil. Nächster Zettel.
Die nächste Frage ist, was können wir von esoterisch geprägten Menschen lernen?
Also da bin ich raus, ich kenne keine.
Also, ich werde jetzt eine Antwort ohne das Wort Prozesstheologie versuchen. Ob es klappt, nee, weiß ich nicht. Da hat nicht geklappt. Ich glaube, dass Esoterik oft mit vielen Zusammenhängen denkt oder lebt. Also, dass die Welt irgendwie zusammenhängt. Und das wiederum, finde ich, ist eine ganz, ganz grundlegende, wichtige Erkenntnis. Ja, dass wir alle auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen miteinander verbunden sind. Mit der Schöpfung, auf biologischer Ebene, auf spiritueller Ebene, ganz unterschiedliche Dinge. Und eben so dieses Empfinden dafür, dass die Dinge, die ich tue oder die überhaupt passieren, haben eben einen Einfluss. Und deswegen, also von Esoterik lerne ich zum Beispiel auch was über Gebet. Ja, Gebet, weil alles miteinander verbunden ist, hat einen Einfluss. Den kann ich vielleicht nicht immer sehen, aber es ist so. Das möchte ich zumindest glauben.
Also ich habe auch mir schon überlegt, wenn man so als beide Extrempole hat, einerseits die Esoteriker, die irgendwie oft so in allem einen Sinn sehen und in allem irgendeine Bedeutung erkennen, irgendeinen Purpose. Und auf der anderen Seite der ganz rationale Skeptizismus, der sagt, es gibt keinen Sinn, keine Bedeutung, es gibt einfach nur Ursache und Wirkung und Zufall und Chaos. Und da vielleicht in diesem Spannungsfeld liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte. Ne? Es gibt einfach Dinge, oder nicht nur in der Mitte, aber genau, erstmal, es liegt vielleicht in der Mitte, ne? Manche Dinge sind vielleicht einfach nur Chaos, Zufall, manches hat vielleicht eine tiefere Bedeutung. Genau, und jetzt noch als Synthese, weder noch, vielleicht konstruieren wir die Bedeutung oder den Sinn auch einfach selbst. Das macht ihn dann nicht weniger wahr, aber es ist was wir halt selbst konstruieren. Ja, und das ist vielleicht auch was vielleicht von Esoterikern auch mal gelernt werden kann.
Tja, ich würde sagen, schwierige Frage, weil Esoterik ja auch nicht unbedingt so ein Einheitsding ist, sondern auch recht unterschiedlich. Aber machen wir mal weiter.
Wärst du lieber ein authentisches Stinktier oder ein reiches Einhorn?
Boah, wird jetzt auf zwei, die sich überlegen, wer es antworten muss. Und man darf nur entweder oder.
Das ist gemein.
Ich hätte hier Insan genommen, aber der ist weg.
Den hätte ich auch genommen. Möchte denn niemand? Ja, dann Saphira, Einhornfragen gehen an dich.
Toll. Was war es nochmal? Ein authentisches Stinktier oder ein reiches Einhorn?
Wärst du lieber ein authentisches Stinktier oder ein reiches Einhorn?
Ist man dann als reiches Einhorn nicht mehr authentisch? Weiß man nicht, ne? Ja, ich bin immer das Einhorn. Schau mich an. Ich kotze Regenbögen. Ich nehme das Einhorn, sorry.
Diese Frage lautet, wann gründen wir eine progressiv-freikirchliche Bibelschule?
Oh, bei 3, sofort.
Wieso denn freikirchlich?
Tja.
Ich würde gerne wissen, was genau progressiv dann ist.
Oh, Korinthenkacker.
Bestimmt prozesstheologisch.
Da muss ich mich aber leider gegen wehren, weil ohne Pyro und Pete Rollins geht hier gar nichts. Ja. Insan, die Frage war, wann wir eine progressive theologische Uni oder sowas gründen. Progressiv, Dingsy.
Ist sowas wie Worthaus nicht sowas in der Richtung? Oder Remix?
Abschluss?
Oder Hossa Talk?
Wir machen Abschlüsse, wir machen Diplome. Das ist so gut.
Die gibt's doch schon längst. Nerd-Diplom kannst du hier runterladen auf der Website.
Also ich sehe diese Frage irgendwie als Herausforderung. Ich finde, das Problem ist, wir sind hier in größtenteils Laien, die sowas nicht machen können, aber ich finde die Idee gut.
Ich glaube, es gibt da ziemlich gute Universitäten schon, die genau das auch tun. Ich glaube, man muss da so ein bisschen gucken, an welcher theologischen Uni, in welcher Stadt, wo, wie gehe ich dann hin, um Theologie zu studieren. Aber es gibt da durchaus welche, die inhaltlich dem entsprechen, was mancher vielleicht als progressives Christentum versteht.
Ja, das stimmt schon. Aber es gibt doch recht viele Nischengeschichten, wie zum Beispiel Prozesstheologie, die man doch echt wirklich auch nur ganz verhalten findet.
Und die klassisch freikirchlichen oder evangelikalen Bibelschulen, die bieten ja nicht nur ein komplettes Studium mit 5 Jahren an, sondern es gibt ja auch sowas wie nur 1 Jahr Kurzbibelschule oder sowas für die Leute, die einfach nicht die Zeit haben, 5 Jahre nochmal eine komplett neue Ausbildung zu machen. Oder das wäre vielleicht auch noch was, was noch interessant wäre. Einfach mal, dass man sagt, so 1 Jahr mache ich jetzt mal Bibelschule. Da fällt mir ein, die Österreicher haben sowas Ähnliches, glaube ich, gerade gestartet von der Projektgemeinde in Wien. Die haben jetzt, glaube ich, seit Beginn dieses Semesters haben die, glaube ich, dort sowas. So eine eher progressiv geprägte Bibelschule für 1 Jahr, glaube ich.
Das ist richtig.
Neue Frage.
Die nächste Frage ist, was anfangen mit der Story Hananias und Saphira?
Dun, 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 dun. Jedes Mal, wenn die Frage kommt, muss ich nochmal neu drüber nachdenken, was ich immer darauf sage. Ich fühle mich dann immer so verantwortlich, was sagen zu müssen. Letztes Mal hatte ich voll die schlaue Sache, aber ich habe sie wieder vergessen. Was habe ich nochmal gesagt letztes Mal? Dammit. Insan, sag was Schlaues.
Okay. Man könnte ganz weit ausholen.
Hatten wir das nicht sogar mal bei Remix?
Kann sein. Weiß ich jetzt nicht.
Da habe ich bestimmt was Schlaues gesagt, hört's nach.
Bestimmt. Also ich habe mal in irgendeinem Podcast aufgeschnappt, dass die Leute, die da waren, ad hoc die Theorie entwickelt haben, dass die Apostelgeschichte den Sündenfall der Kirche auch nachzeichnet. Das ist natürlich eine kontroverse Aussage, ne? Also dass es nicht darum geht, zu zeigen, dass die Urgemeinde so ein Idealtypus ist, den man nachstreben sollte, sondern dass die Urgemeinde auch dargestellt wird in all ihren Facetten und eine dieser Facetten ist, dass sie trotz ihrer Anfänge, die sehr hoffnungsvoll waren, früh bestimmte, dass da früh bestimmte Phänomene aufgetreten sind, die ja vielleicht nicht unbedingt Gottes Geist entsprochen haben. Das war eine Theorie, die sehr gewagt ist, aber weiß ich nicht, kann man vielleicht drüber nachdenken. Andere Sache ist, was ist tatsächlich Gottes Wirken in dieser Geschichte? Denn ich glaube, da ist in keinem Vers gesagt, Gott bewirkte, dass da jemand tot umfiel. Wenn ich mich richtig erinnere. Also ich glaube, da steht nicht, Gott ordnete an und dann geschah es, sondern es wird einfach beschrieben, dass es geschah. Und Petrus macht da sehr viel in dieser Geschichte. Also ist die Frage, wem schreibt man was zu? Also das ist nicht so eindeutig, wie man das vielleicht teilweise verkaufen würde, dass Gott da direkt eine Strafe auf den Fuß folgen ließ für die Sünde, die da begangen wurde. Und dann kann man sich natürlich die Sünde selbst anschauen, ne, die ja darin bestand, dass etwas zurückgehalten wurde oder für sich selbst in Anspruch genommen wurde, was vorher, Ananias und Sapphira vorher gesagt haben, wir stellen alles ganz offen und frei der Gemeinde zur Verfügung, und dann haben sie doch etwas für sich behalten. Und das hat was mit ihnen gemacht, was so fatale Konsequenzen hat. Ne? Also darüber kann man auch nachdenken. Aber ich glaube, so ein linear da so seine Schlüsse draus zu ziehen für eine geradlinige Theologie oder Theorie über Gott und Gottes Handeln ist, kann schwierig sein mit dieser Geschichte.
Also für die, die Geschichte nicht gelesen haben, das ist, glaube ich, Apostelgeschichte 5. Und es geht darum, dass eben Hananias und Sapphira einen Acker verkauft haben, einen Teil davon gespendet haben an die Gemeinde und aber nicht gesagt haben, dass es nur ein Teil war, und deswegen dann erst der Hananias und danach die Sapphira zur Rede gestellt worden sind und beide im Zuge dessen tot umgefallen sind. Und also ich finde zwei Bemerkungen dazu. Das eine, das, was ich an dieser Geschichte schwierig finde, ist, dass es keinen Raum für Vergebung gegeben hat. Ich meine, dass christlich ist, wenn irgendjemand Mist baut, dann muss etwas angesprochen werden, man muss jemandem die Möglichkeit zur Umkehr geben. Das ist das, wie ich glaube, dass Gott mit uns arbeitet. Gott sagt nicht, du hast Mist gebaut und es kommt die Strafe und du bist tot und das war's. Sondern es ist immer diese Ansprache und dieser Ruf zur Umkehr. Das fehlt mir in dieser Geschichte. Das ist sehr bemerkenswert. Dann, ich glaube, ein Kapitel später ist es, dass in dieser Gemeinde dann das Problem auftaucht, dass für die Witwen nicht gesorgt wird. Also sprich, bei Hananias und Sapphira, da geht es richtig Ramazama zur Sache. Und Kapitel später passieren ähnliche Probleme, aber es kommt eben nicht der Blitz vom Himmel. Das ist seltsam. Und deswegen, ich würde das Ganze auch in so einem größeren Zusammenhang lesen und eben gucken, was passiert eigentlich gerade in der Gemeinde da. Und vor allen Dingen auch zur Zeit, wo Lukas diese Apostelgeschichte und sein Evangelium geschrieben hat. Es gibt die Theorie, dass die Urgemeinde eben katastrophal gescheitert ist, weil sie geglaubt haben, zu Lebzeiten wird Jesus wiederkommen. Und wenn Jesus wiederkommt und das zu Lebzeiten, dann kann man eben all seine Sachen verkaufen und dann ist kein Problem, dann kommt ja Jesus wieder und ich brauche eben keine Grundlage mehr zum Leben. Und das soll wohl schiefgegangen sein, weil irgendwann die ganzen Apostel alle gestorben sind und die Jerusalemer Gemeinde verarmt ist. Es gibt diese Theorie. Und dass Lukas daneben hingeht und einer Christenheit, die an ihrer Theologie auch gescheitert ist, ja, an dieser Theologie der Naherwartung, die jetzt eben eine neue Vision braucht. Wie können wir überhaupt glauben, wenn Jesus eben jetzt nicht wieder da ist und die Leute arm sind. Und dass er dann eben sagt, es gab sozusagen die Vision von Petrus, der eben in der Urkirche in Jerusalem stark unterwegs ist. Und dann gab es aber später Paulus. Und Paulus hat eine ganz andere Form von Christentum losgetreten. Und dass Lukas eben mehr so auf der paulinischen Sichtweise war. Und dann hört die Geschichte von Ananias und Sapphira eben damit auf, dass gesagt wird, und die Gemeinde, ich sage jetzt mal in meinen Worten, erstarrte in Furcht. So, ist das was Gutes, würde ich fragen. Nein, ja. Das ist wahrscheinlich nichts Gutes. Und wenn das das Ergebnis ist, die Gemeinde ist in Furcht, vielleicht kann man dann daraus lesen, okay, irgendwas ist in der Geschichte nicht richtig gelaufen. Ein paar Ideen von mir.
Es ist eine Propaganda-Geschichte, die anti ist. Da bin ich ganz groß für. Aber nur, weil es schwierig ist, dass ich so heiße. Also ich mag die Geschichte nicht nur, weil ich Saphira heiße, sondern weil ich halt eben auch echt schwierig finde, darauf eine befriedigende Antwort zu finden, weil alles an dieser Geschichte einfach nur doof ist. Also es ist doof, dass alle ihre Sachen verkaufen. Es ist doof, dass man dafür stirbt, weil man gelogen hat. Es ist doof, dass alle danach Angst haben. Es ist einfach keine wirklich hilfreiche Geschichte auf der Ebene, also so auf den ersten Blick. Aber
okay, das ist genau der Punkt auch. Wir sind es oft gewohnt, aus jeder biblischen Geschichte direkt eine moralische Lehre ziehen zu wollen. Und oft ist das gar nicht der Punkt. Also es sind Geschichten, über die man nachdenken kann, aber das heißt noch nicht, dass am Ende dieser Geschichte der springende Punkt rauskommt und die Moral, die ich jetzt für mich ableiten kann und direkt auf mein Leben anwenden. Das ist oft vorbei am Text. Ich finde, viele Texte lassen das nicht zu. Fertig.
Ja, also gerade das ist, glaube ich, eine Geschichte, wo man viel drüber nachdenken kann, aber die man auch sich dahingehend offen lassen sollte. Okay. Neuer Zettel.
Das wird bestimmt eine lange Antwortenfindung. Die nächste Frage ist, was bedeutet die Schöpfung eigentlich genau, wenn Evolution und Big Bang halbwegs wahr sind?
Das kann sich so wunderbar prozesstheologisch beantworten lassen. Wer möchte? Ja, du darfst noch nicht, kriegst das Mikro nicht. Aber lässt sich vielleicht auch anders beantworten.
Es gibt ja die Idee von... Okay, Nerd-Territorium, Nerd-Alarm. Es gibt ja die wissenschaftliche Vorstellung von Emergenz, die in den letzten Jahrzehnten eine immer größere Rolle spielt, die auch teilweise geknüpft ist an Evolution, aber Evolution ergänzt um einen ziemlich interessanten Aspekt, wie ich finde, weil in dieser Betrachtungsweise immer in der Schöpfung, nehmen wir das Wort Schöpfung, immer in der Schöpfung eine bestimmte Komplexitätsstufe erreicht worden ist oder da war. Ne? Und aber um zur nächsten höheren Komplexitätsstufe zu gelangen, war es notwendig, dass etwas aus der alten Stufe hervorging, was nicht durch die Summe der Einzelteile erklärbar ist. Das heißt, wie kommt es, dass Atome zu Molekülen und Molekülen zu Zellen und lebendige Zellen und vom Einzeller zu Mehrzellern und von Mehrzellern zu Fischen, zu was weiß ich, oder Amöben, Fischen, später Säugetiere, später Menschen, später menschliche Gesellschaften und so weiter. Also immer höhere Komplexitätsstufen. Und es ist aber schwer erklärbar, dass das Ganze so logisch linear verläuft, wenn man nicht auf Englisch sagt man Causation from above hat. Ne? Also nicht bloß Kausalität von unten, sondern irgendeine Art von Kausalität von oben, die quasi von oben hochzieht. Und das ist halt die Idee von Emergenz. Ne? Und ich glaube, also für mich ist das ein ganz schönes Bild dafür, wie Gott mit der Schöpfung interagiert, um Dinge zu ermöglichen, die eigentlich schöpfungsimmanent nicht möglich scheinen. So. Und aber etwas zieht weiter und zieht hoch und erhöht Komplexität, erhöht Tiefe, erhöht Einheit im Laufe der Evolution und der kosmologischen Entwicklung und so. Punkt, Punkt, Punkt.
Ist das dann nicht eine Art Alternative zur klassischen Evolutionstheorie, die ja nicht davon ausgeht, dass von oben was kommt?
Ja, ja, stimmt. Also ich meine, es gibt viele Anhänger dieser Vorstellung von Emergenz, die durchaus Verfechter von Evolution sind, aber Evolution halt in dem Punkt tatsächlich kritisch sehen. Ja.
Ich finde das immer spannend, wenn Evolutionstheorie als bewiesen dargestellt wird. Alleine das Wort in sich impliziert ja schon, dass es eine Theorie ist und dass es offen bleibt. Ich finde, da spricht sehr viel für den Gedanken der Evolution. Wenn man sich die Schöpfung anschaut, es liegt ganz viel da drin, begründet. Aber wie gerade schon gesagt wurde, dass das alles dem Zufall überlassen wurde, dass das alles so exakt bis in die Details dann zu dem Ergebnis geführt hat, dass wir hier lebensfähig sind, das finde ich dann schon ganz schön Glaubenssprung, den man als Evolutionstheoretiker machen muss, obwohl ja gesagt wird, Evolutionstheoretiker glauben nicht. Aber an irgendeiner Stelle muss man immer glauben. Glaubt man daran, dass das eben alles von alleine gelaufen ist und dass dieses Feintuning bis ins kleinste Detail, dass es von alleine gekommen ist, oder dass es irgendwo, wie auch immer man es nennen möchte, eine ordnende Hand da gegeben hat, die es vielleicht initiiert hat, die den ganzen Prozess vielleicht begleitet oder sonst irgendetwas. Und dann glaubt man vielleicht an Gott. Aber an irgendeinem Punkt müssen beide Parteien immer Glauben investieren.
Das finde ich aber ein bisschen unfair den Skeptikern gegenüber. Wenn man sagt, ja, die glauben ja auch nur. Ne? Also zum einen, der Begriff Theorie hat in der Wissenschaft natürlich nochmal eine andere Bedeutung als jetzt in unserem Alltagsverständnis. Und eine Theorie ist eben ein Modell der Wirklichkeit. Und Theorien kann man natürlich, es gibt natürlich oft auch dann wirklich eine große, überwältigende Evidenz für bestimmte Theorien. Und das heißt natürlich nicht, dass es 100% bewiesen ist, aber das heißt, es ist schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ne? Man kann es natürlich nie 100% beweisen, das geht erkenntnistheoretisch gar nicht, aber es ist schon relativ klar, dass man sagt, okay, diese Dinge, die wir vorfinden in der Natur, kann man so ganz gut schon damit erklären. Ne? Und ich würde schon sagen, der Glaube an einen Gott und Glaube an einen höheren Plan ist ja nochmal eine andere Art von Glauben, als einfach ein Glaube, dass das, was wir sehen, dass das sich irgendwie gut erklären lässt mit den vielen Fakten, die Wissenschaftler über Jahrhunderte angesammelt haben.
Dem würde ich auch gar nicht widersprechen. Also ich würde sagen, dass die Evolutionstheorie das Beste ist, was wir bisher haben, um das zu erklären, wie sich das entwickelt hat. Aber es erklärt eben nicht, was ist der Ursprung von dem Ganzen. Weil du kannst es ja immer weiter zurückdrehen und dann die Frage stellen, ja, wer hat denn sozusagen dann den Big Bang angeordnet, wenn man eben davon ausgeht. So, und wenn eben Evolutionstheoretiker argumentieren wollen mit ihrer Theorie, es deutet doch alles darauf hin, dass es keinen Gott gibt, dann würde ich sagen, ah, das wird jetzt ein bisschen eng, das zu erklären.
Da stimme ich dir vollkommen zu.
Ich denke, dass eine gute Frage in dem Zusammenhang ist, woher kommt Neues? Also es gibt ja einmal so die Möglichkeit, zurückzufragen, was ist die Ursache von, was ist die Ursache von. Und dann bin ich auch bei euch. Evolution erklärt da einfach recht viel. Da, nicht alles, aber recht viel. Aber letztendlich kommt man mit dieser Frage nach hinten auch nicht so wahnsinnig gut zurecht, weil man, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut empirisch belegen kann, was vor so und so vielen Milliarden von Jahren und vor dem Big Bang und so weiter, glaube ich, ist schwierig. Ich bin zwar kein Physiker, aber ich kann es mir nicht so gut vorstellen. Und deswegen die Frage, woher kommt eigentlich Neues, finde ich spannender.
Das erinnert mich an unsere letzte Folge vor einer Woche, vor einer Stunde. Und diesen Gedanken, dass Gott uns auf eine Reise schickt oder uns auf eine Reise begleitet oder uns auf eine Reise einlädt und das etwas ist, was die ewige Wiederkehr durchbricht. Also man könnte sich die Frage stellen, warum ist die Schöpfung nicht rein zirkulär, nicht ewige Wiederkehr und warum bleibt nicht alles beim Alten? Aber dass ständig etwas Neues passiert, was durch das Alte allein nicht oder schwer erklärbar ist, ist für mich ein Hinweis auf göttliches Wirken in der Welt. Ist natürlich meine Deutung und vielleicht für viele eine sehr gewagte Deutung, aber entspricht meinem Weltbild.
Eine witzige Frage wäre auch noch, Wie geht's weiter mit der Evolution? Sind wir jetzt das Endprodukt?
Naja.
Oder sind wir vielleicht einfach nur so ein primitiver Vorfahr von irgendwas anderem, was erst noch kommt und was noch viel fancier ist?
Also jetzt mal ernsthaft, schau dich mal rum. Es ist relativ wahrscheinlich, dass das Ganze hier bald in Rauch aufgeht und dann, wer weiß, ne? Also Endprodukt, da schaffen wir uns gerade selber ab, würde ich behaupten. Aber willst du noch was sagen?
Dann lassen wir die düstere Note so stehen. Halten wir die Spannung mal aus und gehen wir über zur nächsten Frage.
Lisa, letzte Frage. Wähle weise.
Letzte Frage. Sollen wir uns mit aggressiven Atheisten wie Dawkins auseinandersetzen?
Wär's für ja? 3, 4, 5, 6. Ha! Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Ach, Adri ist dagegen, der hat aber... Ach so.
Man könnte ja ganz platt sagen, nicht auseinandersetzen, sondern sich zusammensetzen mit ihnen.
Der Adam hat einen super Spruch rausgekramt. Ich weiß nicht, ob er selber ihn sich ausgedacht hat, aber er meinte, dass Atheismus... zum Kotzen ist. Nein, nein. Was er eigentlich sagt, ist, Atheismus ist wie Salzwasser. Das ist gut zum Trinken, um den ganzen Müll, den man sonst so zu sich genommen hat, an schlechter Religion und sonst was, um das auszukotzen. Aber es ist eben nicht gut, um davon zu leben. Das fand ich einen sehr coolen Ansatz.
Und das würdest du Dawkins so sagen? Der wird dich in der Luft zerreißen, hör mal.
Das hätte zumindest Unterhaltungswert.
Boah, ich werde den gleich sowas von googeln. YouTube. Jelka. Also ich fand ja dieses Gespräch zwischen Pete Rollins und wer war dieser atheistische Dude? Lawrence. Fand ich ziemlich konstruktiv.
Phil Clayton hat auch mit einem der Horsemen of the Apocalypse diskutiert. Das ist auch sehr interessant.
Also ich finde solche Gespräche immer total bereichernd. Kann ich nicht anders sagen.
So werden die genannt, oder? Ne? Die Reiter, die apokalyptischen Reiter, die großen New Atheists. Ich glaube, das ist der Titel, verliehen haben, oder?
Ich weiß nur, dass es da eben dieses Fest der gefährlichen Ideen gibt. Also das, wo die Österreicher Variante von abgekupfert ist.
Also ich hatte mal als junger Christ hatte ich tatsächlich richtig Angst vor diesen Dawkins und Hitchens und diese ganzen anderen. Da hatte ich richtig Angst. Also das war teilweise auch ein bisschen manchmal so, dass ich gemerkt habe, okay, die haben teilweise doch schon gute Argumente und dann war manchmal vielleicht ein bisschen wirklich so die Angst, vielleicht haben sie ja doch recht. Also mittlerweile habe ich das nicht mehr, aber also das war für mich schon eine Zeit lang, war das für mich ein großes Thema.
Also ich finde es immer spannend, halt eben, es ist eine Hilfe zur Dekonstruktion, es reflektiert einen selber und hilft einen, schwarze Punkte zu finden. Ich persönlich finde, man hat einfach nicht so viel zu verlieren. Also ich persönlich bin ja sowieso so ein bisschen easy mit der Geschichte. Ich versuche, mein Leben so zu führen, dass ich sagen kann, selbst wenn der ganze Quatsch nicht stimmt, ist es sinnvoll, so was ich mache. Und deswegen bin ich da total entspannt und kann auch total entspannt damit umgehen, wenn jemand einfach ein anderes Weltbild hat, weil ich stülp ihm meins über und er mir seins und das ist auch cool. Also ich finde, man kann das recht entspannt sehen, weil man viel eher davon lernen kann und auch gefestigt werden kann in dem, wo man ist.
Ja, es ist ja auch leicht, das alles immer abzutun und zu sagen, zu den Christen, die da kritisieren, gehöre ich nicht. Aber ich glaube, damit macht man es sich auch einfach. Ich glaube, man muss sich diese Kritik schon zu Herzen nehmen und das ist teilweise schwer zu schlucken. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch sowas mal angehört oder gelesen habt. Irgendwas habe ich zu Hause stehen im Regal. Ich habe es noch nicht aufgeschlagen.
Du hast es noch nicht ausgeräumt.
Ich glaube, das ist ein Wälzer von Dawkins. Egal, auf jeden Fall die listen dann zum Beispiel alle blutigen Passagen der Bibel auf und zählen dann noch auf, was so in der christlichen Historie alles passiert ist und so. Also die halten einem wirklich einen Spiegel vor Augen, der ein grausiges Bild zeigt. Ne? Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass man sich selbst in der eigenen Monstrosität wahrnimmt und dass man dem nicht ausweicht. sondern dass man das, dass man damit umgeht. Und ja, es ist ein bisschen, ne, also meine Schüler regen sich immer darüber auf, meine Schülerinnen und Schüler, wenn wieder Nazi-Deutschland als Thema auf den Tisch kommt. Ne? Es ist immer die gleiche Diskussion von wegen, was haben wir damit zu tun und wir tragen euch die Verantwortung, ist doch ein alter Hut. Warum müssen wir schon wieder was darüber machen? Ne? Aber das ist halt die Sache, du hast es vielleicht nicht persönlich verbrochen, aber es ist Teil deiner Geschichte und es ist schon irgendwie auch deine Verantwortung, dich mit diesem Teil deiner Geschichte auseinanderzusetzen. Auf eine konstruktive Art und Weise. Ich glaube, das müssen wir als Christen auch tun.
Sigi Zimmer hat mal in einem seiner Vorträge erzählt, dass wenn man sich mit einer entgegengesetzten Meinung unterhält oder auseinandersetzt, dann soll man sich deren beste Argumente anhören und sich mit denen auseinandersetzen und nicht den Finger in die Wunde legen und dann darin rumwühlen und versuchen, ihn dadurch auszuhebeln. Und deswegen finde ich solche Diskussionen, wenn Richard Dawkins halt die Wunde in die tiefsten Dunkelheiten unserer christlichen Geschichte legt, natürlich kann man uns damit aushebeln. Genau das Gleiche könnte ich mit seinem atheistischen Ansatz machen. Mich würde vielmehr interessieren, seine besten Punkte zu kennen und mich mit denen auseinanderzusetzen, und er kennt die besten Punkte unserer Geschichte und setzt sich mit denen auseinander. Wenn er dann immer noch zu dem Ergebnis kommt, Christentum ist alles der letzte Scheiß, dann muss man sich vielleicht wirklich damit auseinandersetzen. Aber das ist irgendwie so billig, finde ich.
Finde ich einen super Punkt und ich bin mir auch nicht sicher, mit Verlaub, ob Dawkins der beste Vertreter des Atheismus ist. Ich glaube, da gibt es Leute, die das sehr, sehr viel besser machen. Nietzsche, Feuerbach, so, ich meine, das sind Leute, okay, die sind älter und da
baut Dawkins. Französischen Existenzialisten, Sartre, ja. Camus.
Ja. Ja. Kann man über Karl Marx sagen? Ja, Karl Marx. Bitteschön. Ich mach das gerne.
Aber auch in der Gegenwart, ne? Jetzt fallen mir die Namen nicht ein, die schon auf Homebrewed waren zum Beispiel. Die hatten überzeugendere Vertreter des atheistischen Lagers da.
Le Ron heißt, glaube ich,
einer. Le Ron Schulz, genau. Ja. Den kann man sich antun, ja.
Ja. Sehr, sehr schick. Auch letztendlich, okay, es gibt eben auch ein paar aus dem evangelikalen Lager. Ryan Bell, auch interessanter Typ. Oder der Sohn von Tony Campolo, Bart Campolo.
Ja, stimmt, ja.
Das sind interessante cool. Leute, die auch in der Art und Weise sehr zugänglich sind, sage ich mal. Eine Sache wollte ich noch reinwerfen. Es gibt ein sehr, sehr spannendes Buch, Gott als Geheimnis der Welt von Eberhard Jünger. Und der nimmt diese ganzen Argumenten aus dem Atheismus, nimmt er auf und baut darauf auf, und macht dann Theologie. Stichwort ist da ein Stichwort zum Beispiel Gottes-Tod-Theologie oder eben auch Theologie nach Auschwitz, was ich unglaublich bereichernd finde, muss ich sagen, weil ich glaube, das sind Sachen, die oft gar nicht zur Kenntnis genommen werden, aber wo wirklich wichtige Dinge diskutiert werden und wichtige Dinge am Ende bei rumkommen, gerade jetzt eben bei so Leuten wie Jüngel, die dann eben nicht sagen, so das, was die Atheisten hier eben sagen, das ist alles Müll und jetzt zeige ich euch mal, wie das richtig ist, sondern die eben sagen, okay, lass uns das mal angucken, lass uns das mal setzen lassen und dann gucken wir, wie wir danach sozusagen die Scherben wieder zusammensetzen und dann weitergehen. Weil, und das vielleicht letzter Satz dazu, also diese Aussage, Gott ist tot, ist eine biblische Aussage. Wir glauben, dass in Jesus Gott gestorben ist. Was macht denn das überhaupt mit unserer Theologie, dass wir von einem gekreuzigten Gott reden? Das finde ich eine super spannende Sache, wo wir sicherlich mal eine Folge drüber machen können.
Ja, bin ich sehr für. Für alle, die jetzt ein bisschen angefixt sind und das gerne mal ein bisschen machen wollen, können das auch gerne begleitet machen mit Peter Rowlands, der Atheism for Lent anbietet, einen Online-Kurs, wo man sich mal...
Ey, da kriegen wir kein Geld für, lass das mal.
Ja, wenn du hier die ganze Zeit andere Leute anpreist, mein Ziel ist es Pete Rowlands, make him great. Der ist klein, der hat's nötig. ja, ich glaube, wir beschließen jetzt hier, weil es spät und gibt gleich Abendessen und so. Das war fantastisch. Wo ist der frenetische Applaus? Ja, vielen Dank, dass ihr euch alle so beteiligt habt. Das war großer Spaß. Das müssen wir echt öfter machen. Das finde ich mega gut. Genau. Wir verabschieden uns jetzt. Sagen bis bald. Die restlichen Zettel werden wir mit Sicherheit auch noch verarbeiten, weil wir lassen ja nichts umkommen hier. Wir fleißigen Bienchen. Ja, und dann auf bald.
Gehabt euch wohl.
Vielen Dank an euch. Macht's gut.
Genießt die Gedanken, das Gedankengold. Hashtag der Woche.